Frage. Das heißt, im Endeffekt kann man ja schon mal sagen, dass alle Fitness-Sportler, alle Hobby-Lifestyle-Bodybuilder, die was nehmen, sind eigentlich, die dürfen erstmal Dopingmittel benutzen.
Da wird unterschieden beim Einsatz von Dopingmitteln, je nachdem, zu welchem Zweck man das macht. Also es muss zwingend zur Leistungssteigerung beim Menschen im Sport sein, ansonsten ist es nicht strafbar. Es ist dann meistens so, dass die Leute ja, wenn ein Strafverfahren läuft, entweder eine Anhörung bekommen oder eine Hausdurchsuchung.
Ja.
Das hängt ein bisschen vom Bundesland ab und teilweise habe ich den Eindruck vom Geschmack des Staatsanwalts, der das bearbeitet oder von den Ressourcen, die er gerade zur Verfügung hat.
Haben sie ein bisschen mehr gefunden und der war, glaube ich, bei dem Schaden mit der Hausdurchsuchung, die haben halt gerade die Bude also richtig zermöbelt. Ich glaube zwischen 20.000 und 25.000 Euro Schaden. Hallo Leute, herzlich willkommen bei der nächsten Folge Doc Talk. Heute mal auf dem YouTube-Kanal vom lieben Mike. Denn heute soll es um ein juristisches Thema gehen und zwar die größten Rechtsirrtümer gerade im Bereich Bodybuilding und Fitness. Und ich würde sagen, wir starten mal direkt rein mit dem ersten Irrtum. Und zwar der Aussage, Doping ist grundsätzlich strafbar. Ah, Mike, was ist so dein Take dazu? Ich habe das immer wieder, dass ich höre, ja, aber da kann ich ja, ich darf ja gar nichts nehmen und so weiter und so fort. Aber das ist ja so gesehen gar nicht korrekt. Je nach Zielgruppe ist es vielleicht nicht korrekt. Ich gebe dir erstmal das Wort, wie du kannst es ja mal ein bisschen auflösen.
Ja, erstmal von mir auch herzlich willkommen zu diesem tollen Podcast im Podcastraum in Hamburg. Das Thema kommt immer wieder in unseren Kommentarspalten vor und deshalb haben wir das mal aufgegriffen. Mhm. Und auch in den DMs zum Teil ist es so, dass Halbwissen vorkommt im Sinne von, wie ist denn das? Ich habe gehört, ist es so und so oder ich würde gerne dieses und jenes machen, aber das ist doch verboten oder dieses und jenes ist nicht verboten und dann ist es das doch. Und deshalb wollen wir da mal ein bisschen drauf einsteigen. Und du hast ja schon das vielleicht sogar wichtigste Thema angesprochen, die Frage, ist Doping, ist das Nutzen von Dopingmitteln verboten? Mal so ganz als großer Oberbegriff. Und da muss man ein Stück weiter ausholen. Es gibt in Deutschland das Anti-Doping-Gesetz. Das ist halt ein Gesetz, was als Spezialgesetz dem Arzneimittelgesetz vorgeht. Das heißt, alles, was darüber abgedeckt ist, ist erstmal nur entscheidend, wie es dort geregelt ist. Und da wird unterschieden beim Einsatz von Dopingmitteln, je nachdem, zu welchem Zweck man das macht. Also es muss zwingend zur Leistungssteigerung beim Menschen im Sport sein. Ansonsten ist es nicht strafbar. Und es ist auch nicht für jeden strafbar, der es zu diesem Zweck macht, sondern man muss dann in einem Wettbewerb des organisierten Sports teilnehmen. Und diese Begriffsfassung ist ziemlich weit und führt auch manchmal dazu, dass das selbst bei Staatsanwaltschaften nicht richtig eingeordnet wird. Ist aber unstreitig und ist auch in der Kommentarliteratur ziemlich klar und ist übrigens auch legal definiert. Ein paar Ecken weiter steht es im Gesetz, was das ist. Das heißt, es muss ein Wettkampfsport sein, indem man so einen Testpool hat, wo die Athleten sich freiwillig dieser Testpool-Kontrolle unterwerfen, was auch nachvollziehbar ist, weil man grundsätzlich jedenfalls den Bereich der eigenverantwortlichen Selbstgefährdung hat und als Ausfluss der allgemeinen Handlungsfreiheit, also auch grundrechtlich geschützt, Dopingmittel konsumieren kann, wenn man das möchte. Aber natürlich in Sportarten, wo man sagt, ich unterwerfe mich Dopingkontrollen, ich möchte an einem getesteten, sauberen Wettkampfsport teilnehmen, da wird das einschränkend behandelt. Und das hat auch im weiteren Verlauf auf Fragen, die wir gleich noch erörtern werden, ein paar
Auswirkungen. Genau, da habe ich auch direkt eine Nachfrage. Das heißt, im Endeffekt kann man ja schon mal sagen, dass alle Fitness-Sportler, alle Hobby-Lifestyle-Bodybuilder, die was nehmen, sind eigentlich, die dürfen erstmal Dopingmittel benutzen. Also das Selbstdoping ist erlaubt. Auch eure Oma darf sich selbst dopen, ne, wenn sie sich damit besser fühlt. Ich kenne solche Fälle, wo die Oma einfach ein bisschen Testosteron nutzt, damit sie sich gut fühlt. Aber von Ärzten tatsächlich verordnet, habe ich schon erlebt. Jetzt kommen wir mal kurz zum Sport. Ich sag mal, die meisten Verbände.
Bei der Oma nur ganz kurz als Einwurf, wenn es nicht der Leistungssteigerung beim Menschen im Sport dient, dann ist man aus dem Anti-Doping-Gesetz sowieso raus.
Ja, genau. Und jetzt.
Was auch interessant ist übrigens für viele haben das wahrscheinlich gar nicht auf dem Schirm, aber das Thema Dopingmittelmissbrauch, so in Social Media und so öffentlich, wie das jetzt mittlerweile Standard geworden ist, das war ja lange Zeit überhaupt nicht so, sondern es wurde nur hinter vorgehaltener Hand und auch nicht mit jedem im Gym besprochen. Ja. Aber es gab parallel immer schon, also zumindest in den letzten 20 Jahren, so ein Lifestyle-Bereich, der nicht unbedingt mit Sport zu tun hatte, sondern eher mit Leistungsfähigkeit im Business-Kontext zum Beispiel. Ja. Wo zum Beispiel Urologen ganz offensiv im Wartezimmer beworben haben, eine Testosteron-Ersatztherapie mit genau diesen Effekten, dass man sich wach fühlt, dass man leistungsfähig ist, dass man effektiver arbeitet, dass man vielleicht ein bisschen durchsetzungsstärker ist, je nach Job, den man hat. Ja. Also das sind alles Bereiche, die nach wie vor im Anti-Doping-Gesetz gar keine Rolle spielen, weil das mit der Leistungssteigerung im Sport nichts zu tun hat.
Genau, das
ich hatte dich unterbrochen bei der Oma, das fiel mir bloß gerade ein.
Genau, das ist ja gut, ist ein guter Punkt. Wir haben ja Urologen, die da teilweise für 600 bis 800 Euro im Monat den private THT laufen lassen. Deshalb gibt es ja so Anbieter wie Doctrinus, die das halt ein bisschen günstiger machen.
Ich kann gleich mal droppen. Ihr könnt da mit Kurt Sascha oder auch mit Kurt Anwalt mal auf doctrinus.de vorbeischauen. Da könnt ihr auf jeden Fall günstiger wegkommen als bei dem 600 bis 800 Euro
Urologen. Solche Fälle habe ich mehrfach gehabt bei mir im Team. Unternehmer, die für 600 bis 800 Euro eine 125 Milligramm THT bekommen haben und dann lauter sinnfreie Untersuchungen aufgedrückt bekommen haben, damit dann die 600 bis 800 Euro im Monat abgerechnet werden konnten und die mussten jeden Monat gezahlt werden. Ja. Also da seid ihr bei Doctrinus wesentlich günstiger, auch wenn das Ganze ein bisschen teurer geworden ist. Da haben wir uns jetzt auch nicht drüber gefreut, sind wir ganz ehrlich. Aber es ist immer noch gemessen an dem, was das bisher gekostet hat, und bei normalen niedergelassenen Urologen kostet immer noch ein Schnäppchen und ich würde sagen, es ist halt sehr unkompliziert.
Und man hat die Expertise mittlerweile, man hat ein Expertenteam, unter anderem auch bestehend aus dir, und man hat Ärzte, die sich mit diesem Thema konkret auskennen und das jetzt auch schon seit geraumer Zeit zum Teil wahrscheinlich ausschließlich bearbeiten und in dem Thema viel fitter sind als ein Urologe, der das so als Igelleistung nebenbei macht.
Ja, also ich coache ja aktuell, ich glaube, es sind 9 Ärzte, die ich selber coache, die auch fast alle auf THT sind. Und da ist wirklich nicht viel Wissen zu dem Thema da. Na, ich habe auch teilweise schon Urologen gehabt, die ihre befreundeten, ich glaube in dem Fall war es ein Orthopäde, zu mir geschickt haben wegen THT-Fragen, weil sie selber nicht weiter wussten. Ne? Also das ist wirklich, da ist das Wissen nicht vorhanden. Mhm. Ne? Und bei Doctrinus, die Ärzte, die dort sind, haben sich auf das Thema spezialisiert. Ne? Also es gibt ja Ärzte, die sich damit auskennen, aber die haben sich darauf nochmal spezialisiert. Ein normaler Urologe kennt sich damit tatsächlich weniger gut aus, als er eigentlich sollte. Ne? Aber jetzt zurück zum Thema. Mit dem Thema Sport, und wir haben ja im Bodybuilding, wenn man das mal so als Sport ansieht, weil du hast gesagt, wer sich im Testpool unterzieht. Wir haben ja einmal die klassischen Verbände, eine NPC, eine DBV, NRC, NABA, was auch immer, PCA ist jetzt auch in Deutschland gekommen, aber wir haben ja auch die Naturalverbände, eine WNBF und eine GNBF vor allem und auch eine DFAC. Wie ist das jetzt, wenn jemand als GNBF-Athlet positiv getestet wird? Er hat sich ja einem Testpool eigentlich unterzogen. Ist das dann
da Verstoß, muss man unterscheiden. Es gibt dann noch ein weiteres Merkmal. Einmal natürlich der getestete Sport als solcher und dann der Wettbewerb des organisierten Sports. Und der ist auch nochmal ganz spannend definiert und da fällt dann so ziemlich alles raus, was beim Bodybuilding üblich ist. Also verkürzt kann man sagen, Bodybuilding ist im Sinne des Gesetzes kein Sport.
Ja.
Dass man das benutzt, um zu trainieren, ja, das ist Sport, wenn es darum geht, besitze ich zum Beispiel Dopingmittel zur Leistungssteigerung beim Menschen im Sport. Ja. Aber Wettkampfsport im Sinne dieses Gesetzes ist nicht, ich stelle mich auf eine Bühne und lasse mich angucken, sondern Wettkampfsport ist dann eher sowas wie Olympiakader, der sich für irgendwas qualifizieren
will. Bahnrad, Sprint, Schwimmen, Leichtathletik, sowas.
Also ich habe es mal irgendwann ironisch runtergebrochen, alles außer Bodybuilding, also alle echten Sportarten. Aber es ist vielleicht sogar ein Stück Wahrheit dran. Also man kann sich ziemlich sicher sein, dass man allein dafür, dass man getestet an so einem Sportwettkampf im Bodybuilding teilnimmt und gedopt ist, nicht bestraft werden kann. Das ist aber nur die halbe Wahrheit, sondern eine Ecke weiter gedacht, und das ist der nächste große Irrtum, ist das Thema Eigenbedarf bei Einsatz von Dopingmitteln.
Lass uns mal
bleiben wir kurz noch bei dem
ganz kurz davor. Bei dem Thema nochmal bleiben. Das heißt, weil das passiert ja doch immer wieder. Ich glaube, der Ablauf bei der GmbF ist halt so, das geht zur NADA und die NADA macht einfach per Automatismus bei dem positiven Dopingbefund auch eine Meldung an den Staatsanwalt.
Die machen eine Strafanzeige und genau, da wird sich gleich wieder darauf kompensieren oder auf das zurückkommen, was ich gerade schon ansprechen wollte, nämlich das Thema mit dem Besitz. Es ist dann meistens so, dass die Leute ja, wenn ein Strafverfahren läuft, entweder eine Anhörung bekommen oder eine Hausdurchsuchung.
Ja.
Das hängt ein bisschen vom Bundesland ab und teilweise habe ich den Eindruck vom Geschmack des Staatsanwalts, der das bearbeitet, oder von den Ressourcen, die er gerade zur Verfügung hat. Auf jeden Fall ist es nicht selten, dass nach so einer Anzeige bei einem getesteten Wettkampf eine Hausdurchsuchung erfolgt. Und wenn eine Hausdurchsuchung erfolgt bei einem Athleten, der sowas benutzt, wird in der Regel irgendwas gefunden.
Wobei, wenn du schon getestet wurdest und weißt, du hast was genommen, also wenn du dann so dumm bist und hast deine Sachen noch zu Hause liegen, dann gehörst du wirklich geohrfeigt. Also ja, da musst du deine Sachen aus der Bude bringen.
Da herrscht ja vielfach dann die Vorstellung, und die ist ja grundsätzlich richtig, man hat das mal gelesen oder vielleicht sogar bei uns hier gehört heute, dass es nicht strafbar ist, dort anzutreten.
Trotzdem Bude sauber räumen, wichtiger
Punkt genau, heute. Ja, genau, da kommt dann nämlich, aber
ihr lernt hier Dinge, hinterher, die euch wirklich sehr viel Geld sparen können.
Auf jeden Fall.
Also das ist hier schon ein richtiger Mehrwert.
Erst erzählen wir euch, es ist legal. Und dann gleich kommt noch die Werbung für die Rechtsschutzversicherung.
Dann greift sich wieder Triade an. Der will nur seine Versicherung verkaufen.
Nee, aber wenn dann die Durchsuchung kommt, da sind wir ja wieder an dem Punkt, und man hat was zu Hause, dann kommen wir jetzt wirklich in das Fahrwasser Besitz von Dopingmitteln. Und da ist ein anderer großer Irrtum, und der auch einen wahren Tatsachenkern hat, nämlich, dass Leute sagen, ist ja egal, es ist zum Eigenbedarf. Ich verkaufe nichts, ich habe das nie irgendwo im Internet angeboten oder so. Ich darf doch die Dopingmittel besitzen, die ich selber benutze. Es ist ja das Selbstdoping erlaubt.
Genau.
Und das ist auch, hatten wir ja gerade schon rausgearbeitet.
Die Dopingmengen.
Das ist richtig, aber die Mengen, die man besitzen darf, die sind halt verschwindend gering. Und da gibt es die Dopingmittelmengenverordnung. Da kommen wir wieder auf das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Das ganze Thema Dopingstrafrecht ist ein Spezialgebiet zum Arzneimittelgesetz. Das heißt, alles an Arzneimitteln, was in der Dopingmittelmengenverordnung drinsteht, das wird dann auch danach beurteilt, und alles, was da nicht drinsteht, aber möglicherweise trotzdem zum Einsatz kommt im Doping, das richtet sich dann wieder nach dem Arzneimittelgesetz, was auch ein paar
wäre zum Beispiel Reta, oder?
Ja, zum Beispiel.
Ja. Ist ja auch gerade gängiges Thema, kann ich Reta legal importieren oder eben nicht? Mhm. Na, das kommt ja, ich glaube, das Thema habe ich gefühlt täglich.
Können wir noch ein eigenes Video zu machen.
Kann man ein eigenes Video zu machen vielleicht, dann machen wir das erstmal mit diesen.
Auf jeden Fall mit der Dopingmittelmengenverordnung, das war gerade vielleicht als Fall vor Augen haben, dass jemand eine Durchsuchung hat, weil er getestet wurde und dann angezeigt von der NADA. Und der hat jetzt halt irgendwas zu Hause, was man ohne weiteres als Eigenbedarf deklarieren würde. Sagen wir mal 3 oder 4 Flaschen A10ml irgendwelcher Substanzen und noch eine Handvoll Tabletten. Und wenn man da noch nie reingeschaut hat, dann ist es erstaunlich, dass das wahrscheinlich schon das 20- oder 30-fache der erlaubten Menge ist.
Genau.
Und das klingt natürlich für einen Staatsanwalt wahnsinnig viel, denn ein Staatsanwalt, der
sonst zum
Beispiel Betäubungsmittelsachen bearbeitet und überlegt, die nicht geringe Menge ist hier um das so und so Vielfache überschritten. Das ist ja, je nachdem, welchen Tatbestand der gerade bearbeitet, möglicherweise sogar ein Verbrechensvorwurf. Und da gibt es 1 Jahr Mindestfreiheitsstrafe. Und der denkt, wir sind jetzt schon im Bereich der mittleren Kriminalität. Das ist jetzt nicht eine Kleinigkeit. Mhm. Und beim Doping ist es halt doch eine Kleinigkeit, denn das, was da drin steht, kann man schlechterdings bei vielen Substanzen gar nicht besitzen, weil man es nicht in diesen Mengen kaufen kann.
Genau.
Also das Beispiel, was ich da immer wieder bemühe, ist zum Beispiel Anapolon. Anapolon ist ein Oxymetholon, da gibt es eine Mengengrenze von 150 Milligramm.
Das
sind 3 Tabletten. So, jetzt kann man sich ja mal anschauen in den üblichen Julep-Shops, wo kriegt man denn 3 Tabletten Anapolon?
Ja gut, du hast 100 Stück auf 50 Milligramm, 100, ist wahrscheinlich die normale Packung.
Oder so, und dann hat man halt das das so und so Vielfache, und das ist viel. Beim Testosteron ist jetzt vielleicht mal als kleiner Exkurs, das, was man verschrieben hat vom Arzt wegen eines Testosteronmangels, fällt natürlich nicht darunter. Aber wenn man sich es einfach so in Eigenregie besorgt, dann ist da die Mengengrenze bei 632 Milligramm.
Genau, eine Nibido.
632 Milligramm sind genau eine Brechampulle Nibido. Das sind ja dann, das ist ja der Vorrat.
Da ist es ja nachvollziehbar, dass es aus der Therapieableitung kommt. Wobei, es wäre ja Quatsch, als unterstützter Athlet zu dopen mit einer therapeutischen Dosierung. Das macht ja schon mal gar keinen Sinn. Aber wie kommen Sie bei Oxymetholon auf diese Summe? Selbst die Studien sind teilweise, glaube ich, durchgeführt worden bis zu 200 Milligramm am Tag.
Am Tag, genau.
Wie kommen die auf diese Mengen? Na, das ist ja kompletter Schwachsinn. Ja. TB500 hast du drin mit 100 Milligramm. Kein Mensch besitzt 100 Milligramm TB500.
Manche Substanzen hat man drin mit einer bestimmten Milligrammzahl, und die sind aber mit Mikrogramm bemessen, und dann kann man da ein paar hundert Tabletten besitzen.
Genau, wahrscheinlich haben sie
es
falsch abgelesen.
Wir sagen jetzt nicht, welche das sind, damit das nicht geändert wird. Ja, also beim Nandrolon war es zum Beispiel lange Zeit die Mengengrenze bei 45 Milligramm, und die ist dann mal angehoben worden auf 150 Milligramm, was noch von gängigen Präparaten ein halber ml ist. Also
das ist Quatsch.
Absolut fern jeglicher Realität, aber das ist nun mal die Rechtslage. So ist derzeit die Dopingmittelmengenverordnung aufgestellt, und das bedeutet, wenn man Sachen besitzt oberhalb dieser Mengengrenzen, dann ist dieser Besitz eine Straftat. Und, das kommt noch dazu, die Mengengrenzen einzelner, verschiedener Präparate, die werden addiert.
Genau, das musst du mal erklären
Das muss ich unbedingt nochmal sagen, weil das auch vielen nicht klar ist. Manche sagen dann zum Beispiel, ich will sicher gehen, dass da nichts passiert, wenn mal die Polizei kommt. Deswegen habe ich jetzt 2 Brechampullen Testosteron zu Hause, dann 2 Tabletten von irgendwas, dass ich ja jetzt, wenn ich jeden Tag eine nehme, kann ich das 2-mal nehmen. Dann hole ich mir halt aus dem Schrank vom Arbeitsplatz zum Beispiel den nächsten Vorrat für die nächsten 2 Tage. Und ich habe noch, was ich immer nehme, mein Penlantus im Kühlschrank und habe noch vielleicht 10 Einheiten HGH dabei. Und das reicht dann alles für ein paar Tage, da bin ich doch safe. Und nein, da ist man nicht safe, sondern das wird alles addiert. Das heißt, wenn ich jetzt mehrfach das 0,8-fache der nicht geringen Menge habe, wenn ich jetzt 4-mal das 0,8-fache habe, dann habe ich insgesamt das 3,2-fache der Mengen.
Du bist immer drüber, wenn sie was finden. Das geht gar nicht anders.
Das ist eine unsägliche Fortentwicklung der Rechtsprechung aus dem Betäubungsmittelstrafrecht, wo man mal gesagt hat, wo es dann wirklich um sowas geht wie Mindeststrafen. Wenn jetzt ein Dealer von verschiedenen Sachen so und so viel hat, dann wird dann halt gesagt, der hat insgesamt diesen und jenen Mengenbereich überschritten und deshalb ist das genauso viel wert, also zum Beispiel mindestens ein Jahr Knast, als hätte er jetzt von einer Sache so viel da. Das kann man aber natürlich schlecht vergleichen, wenn man jetzt den Konsumenten vor Augen hat, der zum Teil die Sachen, die da drin stehen, nimmt, um andere Nebenwirkungen abzupuffern. Wir hatten es ja schon mal in einem Podcast besprochen mit dem Thema Insulin. Ja. Wenn jetzt jemand HGH nimmt, vielleicht auch ein bisschen höher dosiert und seinen Blutzucker mit Insulin absenken möchte und deshalb HGH und Insulin nimmt, ist ja die Argumentation, die Mengengrenzen zu addieren, weil das beides Dopingmittel sind, absurd. Das hört sich für mich so an, als ob der Gesetzgeber sich gedacht hat, uns wäre es am liebsten, die würden, wenn sie schon dopen, dann nur eine Sache nehmen. Das wäre aber
dumm.
Da wäre ja der Ansatz sowieso immer, die viel beschworene Volksgesundheit gegen die allgemeine Handlungsfreiheit abzuwägen. Und dann müsste man ja sagen, das wäre für die Gesundheit besser, wenn er jetzt nur seine 10 Einheiten Wachs nimmt, ohne 20 Einheiten Lantus, was wahrscheinlich Quatsch ist.
Das ist dann in dem Fall Quatsch.
Ja, also die Mengengrenzen sind also absurd. Und ich habe das mit ein paar Kollegen auch schon erörtert, die das verwaltungsrechtlich mal angreifen wollten. Es ist extrem schwierig, da irgendwelche belastbaren Materialien zu finden, wie das eigentlich zustande gekommen ist. Also die Expertenanhörungen, wenn man das mal alles so aufdröselt, und da habe ich ganz viel Material inzwischen auch gesammelt für eigene Beweisanträge, zum Teil in Strafsachen, wenn sich es mal anbietet bei Gefahren mit Knast und Co., also bei so Sachen, wo sich ein Deal anbietet, natürlich nicht. Aber da gibt es zum Beispiel E-Mail-Verkehr intern, wo irgendwelche Zoll-Sachverständigen sagen, diese und jene Packungsgrößen kommen bei uns regelmäßig an, werden dann abgefangen, werden kontrolliert und führen dann zu Strafverfahren und wir wollen eigentlich, dass Strafverfahren in dem Bereich nicht geführt werden. Das frisst nur Ressourcen und das ist ja eigentlich genau das, wenn man sich die Gesetzesbegründung anschaut, was der Gesetzgeber nicht unter Strafe stellen wollte, dieses Selbstdoping.
Ja.
Deshalb sollte man das doch ausnehmen. Und dann sind da genau solche Sachen drin, wie irgendwelche Peptide, die es nur in diesen und jenen Abpackungen gibt oder irgendwelche Tabletten, wo es ein paar hundert Stück plus gibt.
Gibt ja diesen Evaluationsbericht, der eigentlich auch sagt, dass das Gesetz Schrott ist.
Selbst da, genau, die Evaluierung ergibt, das, was das Gesetz erreichen sollte, erreicht es nicht. Es führt nicht zu einem sauberen Spitzensport.
Ja.
Aber das, was ausgeklammert werden sollte, hat zu einer Explosion von Verfahren gegen eigentlich vollkommen unbescholtene und von normaler Kriminalität fernablebender Menschen geführt.
Ich habe den damals gelesen, by the way, das war, glaube ich, noch bei Team Andro, war die erste Veröffentlichung, glaube ich, wo ich es gelesen habe. Also das gibt es ja inzwischen gar nicht mehr. Und da habe ich das doch gelesen und dachte, boah geil, jetzt wird das Gesetz abgeschafft. Und was ist passiert? Gefühlt gar nichts. Sie haben ein paar Mengen geändert. Wer setzt denn so einen Schwachsinn um? Oder wer hat denn dieses Gesetz überhaupt zusammengeschustert? Also da musst du ja schon, also wenn du das mal, sowas muss doch mit einem Gremium von Experten, wenn man es selber nicht weiß, besprochen werden. Ich meine, da geht es ja um Gefängnisstrafen im Worst Case. Na, also das kannst du nicht, also wenn unsere anderen Gesetze auch so sinnfrei sind, da habe ich jetzt langsam echt, die muss ich auch auswandern hier nach.
Könnte man einen großen Rundumschlag machen, aber
es oder ist so.
Tatsächlich schon so, dass in vielen Gesetzen, es gibt ja so diese ketzerische Aussage, je länger ein Gesetz ist, umso handwerklich schlechter ist es. Normalerweise muss es ja aus sich selbst sprechen. Und wenn man sich nur mal anschaut, wie Gesetze mittlerweile formuliert sind, die sind alle grauenhaft. Also wirklich handwerklich schlecht und auch inhaltlich von dem, was geregelt ist und wie es geregelt ist, zum Teil wahnsinnig schlecht nachvollziehbar. Also ich sag nur das Konsum-Cannabis-Gesetz, wer da mal reinschaut und sich überlegt, man darf so und so viele Pflanzen besitzen, aber von dem, was man erntet, nur so und so viel. Was macht man mit dem Rest? Und völlig absurd und führt natürlich dazu, dass der Kleindealer auf der Straße davonkommt, aber derjenige, der eine Pflanze zu viel hat und als Zufallsfund bei einer Hausdurchsuchung einbüßt, der Idiot ist. Das ist auch eine ganz komische Rechtslage, aber soll hier heute nicht Thema sein. Jedenfalls bei der Dopingmittelmengenverordnung, ja, da werden Experten angehört, Sachverständige, aber die Anhörungsunterlagen, die man sich anschauen kann, da steht nicht drin, wie die jetzt auf die konkrete Menge gekommen sind. Da kann man sich wirklich nur vorstellen, die saßen dann irgendwann am grünen Tisch und haben gewürfelt oder haben gesagt,
ja, es sieht es sollte ja
hier, aus. Dandrolon habe ich mal aufgeschnappt, das ist zu niedrig, lass uns das höher machen. Wo sind wir gerade? 45? Gut, nehmen wir 150.
Ja, aber das ist ja komplett, ist ja eigentlich dasselbe.
Ja,
es ist, dasselbe. Es ist alles weniger als eine ML so. Also bei einem DK jetzt zum Beispiel.
Ja, das ist ein großer Irrtum zu denken, wenn man, was richtig ist, Selbstdoping betreibt, darf man auch das besitzen, was man dafür benötigt.
Kann man, das ist vielleicht ein bisschen weg vom Thema, aber kann man dieses Gesetz nicht irgendwie zum Kippen bringen? Irgendwie verfassungsmäßig, irgendwie, keine Ahnung.
Es sind da schon Versuche unternommen worden und sind auch zum Teil noch anhängig und ich habe da mit den Betreffenden auch schon mal drüber gesprochen und die möchten nicht, dass das groß in die Öffentlichkeit getragen wird. Deswegen muss ich jetzt überlegen, was ich darüber sage, aber man kann vielleicht mal abstrakt sagen, wenn man bis an die richtige Stelle kommt, wo das dann entschieden werden könnte, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder müsste dort gesagt werden, die Regelungslage, wie sie jetzt ist, kann man so nicht machen. Es ist willkürlich oder ist auf jeden Fall falsch. Aber es ist dem Gesetzgeber unbenommen, das gänzlich zu verbieten, wie es vielleicht in Norwegen geregelt ist. Dann hätte das möglicherweise zur Folge, dass man sagt, ja, wir schaffen das ab und diese Mengengrenzen schaffen wir ab. Aber dass wir den Besitz von Dopingmitteln straffrei stellen, das schaffen wir auch ab. Wir sagen einfach, Dopingmittel darf man nicht besitzen, fertig. Sei denn, es ist zufällig ein zugelassenes
Medikament mit Rezept. Wäre jetzt aber keine Verschlechterung, weil du kannst ja eh nichts besitzen bei den Mengen. Also eigentlich ist
es
egal.
Es wird auf jeden Fall dazu führen, dass sich weniger in falscher Sicherheit wiegen. Und ansonsten wird es gar nichts ändern. Denn das Zeug, das muss man natürlich auch nochmal dazu sagen, das Zeug zu verkaufen sowieso, aber auch einfach zu veräußern, ohne damit Gewinn zu machen. Also beispielsweise gemeinsam irgendwas zu bestellen, um da ein paar Kosten zu sparen oder von einer Rabattaktion zu profitieren oder so.
Ja, was ja die gängige Praxis ist. Was
wahrscheinlich fast alle so machen.
Ja.
Das ist natürlich auch alles strafbar. Und das ist ja auch nicht der Besitz. Das heißt, der Besitz ist ja schon bewusst so geregelt, dass man sagt, wir wollen es euch schwer machen, in diesen straffreien Besitzstatus zu kommen. Das ist ja bei Arzneimitteln, die man dann besitzen darf, die nicht in der Dopingmittelmengenverordnung stehen, genauso, wenn man die zum Beispiel nur im Ausland bekommt. Wenn man die aus dem Ausland bestellt und das wird zufällig abgefangen, dann wird es einem auch weggenommen. Und dann gibt es ein Bußgeldverfahren, aber es wird dann nicht vereinfacht, dass man es besitzt, auch wenn man es besitzen dürfte. Also wie man in den Besitz gelangt, ist nochmal eine ganz andere Frage, das ist auch nicht erlaubt. Auch da könnte man lange drüber streiten, wie das Gesetz denn gedacht ist, wenn man die Mengen, die man zum Eigendoping braucht, besitzen darf, aber niemand diese Mengen veräußern darf.
Also gibt es tatsächlich schon so ein bisschen Hoffnung. Ich weiß, vor ein paar Jahren haben die jungen Liberalen in Baden-Württemberg in einem Entwurf so ein Positionspapier, das drinstehen gehabt, dass sie dieses Gesetz auch abschaffen wollen oder auch legalisieren wollen.
Gibt es die Partei noch?
die ist leider von der Bildschwäche mehr oder weniger verschwunden. Also nicht mehr, wird bei den Prognosen nicht mehr ausgespielt, sagen wir es mal so. Aber das war tatsächlich.
Thema hat nicht gezogen.
Ja, hat nicht gezogen. Also ihr hättet alle die FDP wählen müssen. Die hätten das Doping erlaubt, Leute. Mann, was stimmt mit euch nicht? Nee, also die hatten es wirklich mal drinstehen, aber ich habe dann jetzt nochmal vor, ist aber schon wieder ewig her, habe ich nochmal reingeschaut, da war es dann nicht mehr auffindbar. Na, aber die hatten mal diese Position. Es ist ja auch gerade bei dem Thema Cannabis, wenn du überlegst, du darfst durch 25 Gramm von dem Zeug haben, du darfst aber nur 0,632 Gramm Testosteron besitzen, um deine Gesundheit und deine Leistungsfähigkeit zu optimieren. Es wird ja auch teilweise dazu benutzt. Nicht zum Leistungssteuerung, sondern einfach, du hast das Thema gesagt. Und viele haben ja, bevor Doctrinus kam, ihre THT illegal gemacht, weil sie keinen Arzt hatten, der es für einen fairen Preis ihnen verschrieben hat. Ja, dieses Modell ist ja aus dem Problem entstanden. Ja, so. Und ich habe so viele Zuschriften von so vielen Menschen bekommen, die gesagt haben, ja, ich habe jetzt hier meine, ich kann jetzt endlich meine THT legalisieren, die Mehrkosten sind mir egal. Na, weil was kostet bei Testosteron bei Triada, Hilmer und Co. 30, 35 Euro, so, wenn du es so einzeln bestellst. Na, ist natürlich günstiger wie das Apothekentestosteron. Aber Apothekentestosteron ist halt auch nur Testosteron drin. Ne? Wenn du, Michael hat das gestern erzählt, der macht ja auch so ein Projekt gerade mit der NADA, glaube ich, wo sie dann auch Analysen fahren. Und er sagt halt, das Problem ist halt, diese U-Labs produzieren mal das, mal das, mal das. Und gerade bei den Orals findest du halt immer Spuren von den Medikamenten, wo sie vorher gepresst haben. So. Das heißt, du hast immer, wenn du einen Test hast, hast du dann nicht nur eine Substanz, sondern hast gerade vier. Und das ist ja auch im organisierten Sport ein Problem.
Ja.
Na, dass teilweise man sagt, ah, okay, ich nehme jetzt Oxandrolon raus, weil das kann man nur so lange nachweisen. Aber dann ist da vielleicht noch Winstrol mit drin gewesen, das man länger nachweisen kann. Und dann hast du einen positiven Dopingtest und dann heißt es da, aber ich habe das doch gar nicht genommen. Haben sie auch nicht bewusst, sondern es war halt kontaminiert. Das kann natürlich dann auch passieren. Es ist auch ein spannendes Feld. Ne?
Ja, was nehmen wir jetzt mit aus dieser halben Stunde? Irrtum, Doping sei verboten.
Ja.
Ist ein
Irrtum. Erstmal falsch.
Man darf dopen.
Ja. Also nicht im Fußball, in der Champions League, aber.
Im getesteten Wettkampfsport.
Genau, unterwegs. Genau.
Aber noch ein Irrtum. Das heißt nicht, dass man auch Dopingmittel in ausreichender Menge besitzen darf, wenn man denn dopen möchte.
Ja. Eigentlich dürfte es
ihr dürft und nutzen, noch ein Irrtum, der ist vielleicht sogar der wichtigste von allen. Die es richtig machen wollen und wirklich darauf schauen, was sie jetzt zu Hause haben dürfen nach der Mengenverordnung, die müssen berücksichtigen, dass die Sachen addiert werden. Also wer irgendeinen potenten Stack fährt, der wird nicht in der Lage dazu sein, Sachen zusammenzustellen für einen Tag, die er besitzen darf, ohne dass das strafrechtlich relevant wäre, wenn jemand kommt.
Da muss ich ganz ehrlich sagen, das wusste ich bis vor einem Jahr mit der Kumulation auch nicht. Na, ich bin da schon jemand, der diese Gesetze alle gelesen hat. Das habe ich scheinbar übersehen, das war mir aber, da steht überhaupt explizit, spielt gar nicht drin.
Das ist einfach eine Parallele aus der Rechtsprechung im Betäubungsmittelstrafrecht und wird dann einfach so unterstellt. Und als ich das erste Mal gelesen habe, dachte ich auch, das ist eigentlich nicht nachvollziehbar.
Ja.
Habe es mal ein bisschen vertieft nachvollzogen. Es gibt eine BGH-Entscheidung, die das genauso gemacht hat. Das heißt, da müsste man erstmal wieder bis an diese Ebene kommen, was nicht so einfach ist.
Ja, das ist aber doch ein Problem, wenn du dich an Gesetze halten sollst, wo gar nicht, also wo das auch gar nicht klar drinsteht, ja. Also das kannst du eigentlich so nicht durchziehen. Also das ist, eigentlich musst du das wirklich konsequent bekämpfen.
Das ist halt das Spiegelbild davon, wenn man sagt, ein gutes Gesetz, das hat nicht so viel Text, sondern es wird dann halt ausgelegt und dann gibt es irgendwann eine fundierte und dezidierte Rechtsprechung zu irgendeiner Auslegungsfrage. Die muss man halt kennen. Deshalb gibt es dann wieder einen Bedarf an juristischer Beratung. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Deshalb sind das die guten Gesetze, die einen größeren Beratungsbedarf erzeugen. Aber es ist schon so klar, wer das jetzt so liest, und das beim Wort nimmt und vielleicht nicht mal in die Dopingmittelmengenverordnung reinschaut, sondern einfach nur den Wortlaut des Anti-Doping-Gesetzes liest, der ist ja erstmal davon überzeugt, dass er das darf.
Ja.
Dann kommt die erste Ernüchterung, wenn er liest, wie viel er besitzen darf, um das zu machen.
Ja.
Und dann kommt die zweite Ernüchterung, wenn ihm noch jemand sagt, Achtung, das wird alles noch addiert. Also wenn man jetzt nur mal das Beispiel mit dem HGH nimmt, da sind, glaube ich, 45 Einheiten oder was sind da? Oder
kann das vielleicht noch 6, nee, 50 glaube ich.
Oder irgendwas doch, in dem Dreh sind es. Also auf jeden Fall, das ist ein Milligramm, 16 Milligramm, glaube ich.
Ganz ja, das sind 16, 48
Einheiten. Sowas in der Dreh steht drin.
Ja, ja.
Und das sind jetzt, wenn man es auf die Fläschchen runterbricht, sind es dann halt gut 4 Flaschen, sagen wir von den Standard-China-Flaschen.
Ja. Ja.
Oder es ist halt zum Beispiel ein Pen Norditropin. Den kann man so besitzen. Und je nachdem, wie viel man davon nimmt, kommt man damit mehr oder weniger lang hin. Aber dann hat man ja auch schon, wenn man zum Beispiel diesen einen Pen hat, das 1,0-fache der erlaubten Menge, jetzt soll man nichts anderes mehr besitzen. Alles, was man noch
darüber hinaus besitzen würde, Doping gar nicht funktionieren.
Wäre schon wieder in der Besitzstrafbarkeit.
Ja, also das ist tatsächlich, also diese Kumulation ist wirklich, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den, glaube ich, die meisten nicht auf dem Schirm haben. Hm. Also wir haben auch noch nicht so oft, wir haben es, glaube ich, schon mal irgendwo erwähnt in einem Podcast, aber wir haben da noch nicht so oft drüber gesprochen. Ja. Also ihr seid dann eigentlich immer automatisch immer drüber und da könnt ihr die Bude noch so sauber räumen. Also ihr seid immer, ihr braucht eigentlich immer die Rechtsschutz und immer den Kontakt von Mike.
Gut, das nochmal anzusprechen, auch wenn das die Leute vielleicht nervt und ich das penetrant in jeder zweiten
Story
droppe. Ja, die Ernüchterung ist immer groß, wenn dann jemand ein Strafverfahren hat, entweder aus Unwissenheit gänzlich oder halt aus Risikobewusstsein, was er in Kauf genommen hat, weil er sagt, ich will das weitermachen, egal, dann riskiere ich halt so ein Verfahren. Man kann sich für diese Strafverfahren versichern. Es gibt Rechtsschutzversicherungen mit dem sogenannten erweiterten Strafrechtsschutz.
Ja.
Heißen vom Baustein her je nach Versicherungsgesellschaft ein bisschen anders. Und wenn man es vernünftig verteidigt, in der Art und Weise, dass man nicht vor Gericht sitzt und da verurteilt wird, und da gibt es wirklich gute Möglichkeiten, dann führt das auch dazu, dass man an diese Rechtsschutzversicherung nichts zurückerstatten muss, was die verauslagen, um einen Verteidiger zu bezahlen. Und es ist natürlich auch so ein Teufelskreis, wenn man diese Versicherung hat und dafür was bezahlen kann, dass zum Beispiel im Ermittlungsverfahren schon umfangreich verteidigt wird, ist die Verteidigung auch teurer, als wenn man nur wartet, was passiert. Aber das zahlt dann halt die Versicherung. Wenn man es selber bezahlen muss, ist man der, ja, der am Ende vielleicht den Schaden hat. Und das kann man ganz leicht vermeiden, indem man sich rechtzeitig um so eine Versicherung kümmert. Übrigens auch mal wieder die Frage, auch vielleicht ein großer Irrtum, obwohl der nicht so naheliegend ist. Dann gibt es immer wieder Leute, die mich anrufen und sagen, ich habe bei dir gelesen, da kann man sich versichern. Und ich hatte gestern eine Hausdurchsuchung. Gib mir doch mal vielleicht eine Info, wen kann ich denn fragen, um so eine Versicherung abzuschließen? Ja, das ist natürlich zu spät.
Ja.
Da gibt es einen Anbieter, der dann sagt, wir machen rückwirkend Rechtsschutzversicherungen im Strafrecht. Aber das ist natürlich nepp. Also wenn jetzt das Haus schon in Flammen steht, da kriegst du auch keine Versicherung gegen Brandschäden mehr.
Ja, ja,
also muss man es vorher abschließen. Und wenn man es vorher abschließt, es gibt da noch einen Unterschied. Manche sagen, wir haben so eine gewisse Wohlverhaltensphase, meistens 3 Monate. Und manche sagen, sobald die Prämie bezahlt ist, treten wir hier ein. Da würde ich immer so eine Versicherung bevorzugt nehmen. Und dann ist man eigentlich auf der sicheren Seite. Und kostentechnisch, wen das interessiert, ist natürlich eine gewisse Spanne. Wenn man jetzt selbstständig oder Unternehmer ist, kann man noch viele andere Sachen mitversichern. Würde ich auch empfehlen, sowas wie Steuerhinterziehung oder so, ist man auch ganz schnell mal in einem Tatvorwurf. Dann mag es ein bisschen teurer sein, aber die guten Policen, die das alles abdecken, was man für dieses Thema Dopingstrafrecht benötigt, die gibt es in einem Bereich von, sagen wir mal, ab 200 Euro bis maximal 500 Euro für einen privaten.
Ich hau mal zwei Zahlen raus, die ich so weiß. Ich glaube, beim einen waren es 6 oder 7 Ampullen. Ist auch ein bekannter deutscher Amateur-Bodybuilder, den man kennt. Der hat, glaube ich, 7.000 oder 8.000 Euro Strafe zahlen müssen. Und ich habe einen aus meinem Verband, der prima dort gestartet ist, auch ein eigentlich Hobbyathlet, der jetzt keine Ambition hatte für eine Profikarte. Da haben sie ein bisschen mehr gefunden. Und der war, glaube ich, bei dem Schaden mit der Hausdurchsuchung, die haben halt gerade die Bude also richtig zermöbelt. Ich glaube zwischen 20.000 und 25.000 Euro Schaden. Ne? Also da ist so ein Rechtsschutz dann eigentlich dann geschenkt.
Ja, und ist halt ein kalkulierbares, aber auch ein einzukalkulierendes Risiko. Ja. Ihr versteht, was ich meine.
Ja, ja. Ja, ich würde sagen, dann sind wir eigentlich ganz gut durchgekommen. Ich glaube, die wichtigsten Punkte haben wir angesprochen. Die weiteren Irrtümer können wir in einem
weiteren Podcast. Weitere Irrtümer sind weiteren Videos vorbehalten.
Genau, da finden wir noch ein paar. Ich sage mal, danke fürs Zuschauen. Ihr könnt uns supporten und das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Je mehr ihr hier bestellt, aber natürlich nur das, was ihr braucht. Wir wollen euch da nichts aufschwatzen, je mehr ihr hier bestellt.
Alles, was da steht, ist doch ganz klar.
Genau, alles, was ihr bestellt und noch mehr. Nein, alles. Also es hat wirklich einen Einfluss auf die Möglichkeiten, wie viel Content wir produzieren können. Ja, also je mehr ihr bestellt, desto mehr Content machen wir auch. Wir investieren auch jetzt schon sehr, sehr viel Geld in Content und das wird uns einfach auch ermöglicht durch Vitaminversand 24. Also gerne ein bisschen Liebe dalassen, Familienunternehmen, größtes Sortiment in Deutschland, faire Preise, alles Labor geprüft. Code Anwalt, Code Sascha. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr euch ansonsten noch für Themen von uns wünscht. Und ich würde sagen, an der Stelle sind wir raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.